dem Essen kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 224. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für ein oder eine ist es immer eine Blindverkostung.
Und du weißt sicher noch, was ich der letzte Woche mitgebracht habe, oder Michi?
Richtig, zwei Wochen hintereinander Weine von dir, das ist natürlich sehr, sehr schön. Wir haben wieder mal gewechselt. Es war Vulkanstoff 2023 vom Julius Höflin.
Richtig.
Das war einfach purer Soft. Ich war nie im Leben drauf gekommen, dass das rot und weiß ist. Ne? 80% Spätburgunder, 20% Riesling waren das. Mhm. Und ich war eher so, ja, ist das so blaufränkisch, relativ direkt abpresst, so in Richtung Klaus Preisinger-Style.
Was
so ein bisschen
ich nach wie vor sehr gut finde.
Voll, oder Vergleich. Halt so Trousseau Jura.
Genau.
Also das war so das Zweite, was dann irgendwie so in den Kopf gekommen ist. Mhm. Und dann ist es doch Deutschland und ist einfach ein Rotling, also.
Das ist ein richtiger Rotling, genau.
Das hätte ich wirklich nicht erwartet, weil oft merkt man das halt, dass das irgendwie so nicht ganz zusammenpasst, wenn da Rot und Weiß gemischt wird.
Ja.
Und da war das aber ultra harmonisch und halt einfach soft.
Saft. Sehr purer schön. Trinkfluss.
Und die Geschichte vom Julius natürlich auch super, vor allem die Familiengeschichte auch nochmal dahinter, wie lang die eigentlich schon. Ja, ging ein Strom schwimmen, wenn man das so sagen will.
Absolut. Bio früher als die meisten anderen in den 70ern. Der Papa schon in den frühen 2000ern dran an Sachen wie Spontanvergärung, nicht filtrieren und Maischegärung für Weißweine. Also alles, was man irgendwie mitnehmen kann, gleich mal mitgenommen. Und
alles, was man schlecht verkaufen kann.
Das auch natürlich. Aber irgendwie haben sie es geschafft. Und ich meine, der Julius schaut jetzt drauf, dass man das alles gut verkaufen kann und die Sachen vielleicht wegkommen, die dann keine so gute Marge haben. Ne? Ja, Kosten- und Margenrechnung, Bachelorarbeit, let's go.
Ja, schon richtig so. Schon gut so. Nein, ultra spannend. Das hat man halt auch gar nicht am Schirm. Also das ist wahrscheinlich ein Weingut, von dem die meisten Hörerinnen und Hörer noch nie gehört haben.
Genau. Oder vielleicht irgendwann einmal, vielleicht auch vom Papa, man weiß es nicht.
Ja, klar, aber die Chance ist schon gering grundsätzlich. Es ist nichts, was irgendwie laut ist und irgendwie in der Masse bekannt ist. Ja. Das ist schon wirklich ganz, ganz nischig. Und jetzt sind wir gespannt, was der Julius da draus macht.
Genau, der ist ja jetzt seit diesem Jahr, also seit diesem Herbst wirklich daheim und legt jetzt richtig los. Wird wirklich spannend. Ja. Und jetzt, Michi?
Geht schon wieder weiter.
Kannst gleich wieder arbeiten.
So, wir haben da im Glas ein helles Gold, Gelb, klar unfiltriert.
Also klar unfiltriert.
Also gar nicht zum Durchschauen da die Geschichte.
Das ist richtig.
Sehr schön. Ich schau mal, was das in der Nase macht. Mhm. Boah, das ist wirklich sehr intensiv gleich mal in der Nase. Ich finde, das hat so eine fleischige gelbe Frucht. Mhm. Also mit dem kommt das gleich so mal daher. So ein bisschen ein Touch von was Laktisch noch dazu. Was sich für mich immer so ein bisschen in diese Richtung von so, kennst du diese Frufru-Fruchtbonbons? Die gibt es als Zuckerl.
Ich kenne Frufru, ich kenne
genau,
Fruchtbonbons.
Genau, du kennst diesen Wirbelwind von
Frufru. Ja, natürlich.
Und da gibt es auch so Zuckerl, die so, ich weiß nicht, ob die Frufru sind oder nur so ausschauen.
Du meinst Campino?
Ja, kann sein. Hassen das so. Ja, passt, fair. Aber diese Zuckerl, die aus so Sahne und einem Fruchtding sind. Und ich finde, das ist diese gelbe Frucht plus ein bisschen diesen Sahnetouch, habe ich voll.
Ich habe dieses Laktische halt quasi gar nicht. Und das ist sehr, sehr lustig. Im Normalfall Laktisch, das haben wir mal, das finden wir schon.
Ah, doch, ich finde, das ist
aber
am Anfang
da
voll da.
Viel weniger, als du das jetzt gefühlt hast, für mich zumindest.
Ah, doch, am Anfang finde ich es voll da, aber wenn du weiter einrichst, wird es, finde ich, immer klarer. Also das ist vielleicht auch so ein Wein, wo man 3-4 Mal einrichten muss, damit man das ein bisschen, damit sich das ein bisschen wegnimmt. Aber beim ersten Einrichten war ich wirklich voll bei diesen Fruchtbonbons. Ich habe es immer noch, aber es geht viel, viel weiter in die Tiefe und wird jetzt da insgesamt kühler und klarer für mich.
Ich finde diese fleischige gelbe Frucht 100%. Ich finde, es hat auch noch total dieses ganze Backgewürzthema drinnen, also sowas Nelkiges drinnen.
Ja, gern. Ich finde aber dann drunter auch so ein bisschen was in so dann Apfelschaligeres
ja,
und so.
Total.
Also das wird dann, deswegen meine ich, es wird frischer, das hat für mich so ein bisschen Ebenen. Und ich finde die erste Ebene ist wirklich dieses fleischige Frucht, aber gepaart mit diesem laktischen Touch. Mhm. Dann drunter kommt so dieses Backgewürzthema rein und dann noch weiter drunter wird es dann nochmal kühler, klarer und dann kommt dieses Apfelschale, so ein bisschen auch so zitrische Anklänge schon in der Nase, die da rauskommen.
Yes, so dieses ganze zitrische Thema hast du ein bisschen drunter liegend, finde ich.
Genau, genau. Das ist für mich so das ganz Unterste, wenn es am tiefsten da ganz schwer immer zu erklären.
Wenn du am tiefsten einrührst,
so weit, dass du die Nasen reinsteckst. Nein, aber wenn du ganz nach unten kommst, geruchlich irgendwie, dann finde ich, bist wirklich so bei so zitrisch und dann wird es auch, ich finde, es wird enger. Weißt du, was ich meine?
Mhm, ja.
Das macht nämlich, weil es auch so aromatisch ist zu Beginn, macht es schon breit auf und dann zieht sich das alles zusammen auch von dem, was du in der Nase wahrnimmst. Und ja. Wird immer kühler, immer feiner.
Es ist wirklich lustig, weil ich dieses Laktische so wenig habe. Also so ein bisschen von mir aus, aber nicht als Überlayer quasi.
Ja doch, das hab ich habe das immer noch, aber es wird immer weniger.
Okay, gut.
Es wird immer leichter, aber für mich liegt es immer noch so ein bisschen drüber, aber wenn ja, du dann weiter runter reinrichst, dann geht es besser.
Ich finde, es hat drunter fast so was, einerseits so dieses Backgewürzthema, so ein bisschen dieses Nelkige vor allem eigentlich. Und dann hast drunter nochmal so was, das fast so fichtennadelig harzig ist, weißt du, was ich meine?
Ja, hast du diese Würze, ja. Ich war jetzt nicht auf Fichtennadel gekommen, weil ich finde, wenn du dann Harz denkst, dann denke ich immer an dichtere Sachen. Dann wird es immer intensiver, dann macht mein Kopf schon diese zähe Flüssigkeit und so. Das
ist es nicht, das ist schon was sehr, sehr Klares. Eben, deswegen ja. Eher Fichtennadel als jetzt Harz, aber halt so
ja,
was.
Dieses kräutrig-grüne, das aber sehr auf dieser Frische, nicht in das Mentholige, aber so ein bisschen in diese Richtung geht.
Ja, genau. Exakt.
Verstehe, das ist genau das, was ich vorher versucht habe zu beschreiben mit dieser Kühle auch.
Ja.
Genau mit dem kommt es für mich da zusammen.
Genau.
Auf jeden Fall mal eine sehr spannende Nase, wie man sieht.
Definitiv, da haben wir jetzt lange darüber diskutiert.
Puh, das hat Säure. Bist du narrisch?
Ja.
Vor allem hinten raus.
Du willst einen frischen Apfel reinbeißen,
ja.
so einen grünen frischen
richtig,
Apfel,
ja,
finde
ja.
ich. Der kickt grad, die Säure richtig.
Genau, der dir gerade so richtig herkickt. Sehr schön, macht natürlich Trinkfluss ohne Ende.
Ja.
Am Anfang macht es tatsächlich auch wieder mit einem Bogen auf, was in Saftigkeit geht. Ich finde, das ist gar nicht so unähnlich zu der Nase, dass das zuerst einmal viel breiter aufmacht und viel weiter da ist. Ich meine, das ist nie in irgendeiner Form schmelzig oder sonst was, 0,0.
Das gar nicht, ne?
Aber es macht trotzdem im Mund auf und dann zieht sich das zusammen mit dieser Säure, aber wirklich so wie ein Trichter.
Ja.
Weil das macht, eigentlich ist falsch zu sagen, das macht mit einem Bogen auf, das ist schon offen, wenn es am Gaumen auftritt.
Richtig,
quasi.
Genau.
Das ist sofort überall, aber wirklich sofort.
Ja.
Und dann schiebt sie sich komplett zusammen, wird fast karg dahinter raus.
Ja.
Richtig, nur mehr Zitrus, nur mehr Struktur.
Also ich finde, wenn du in so einen noch nicht ganz reifen Apfel reinbeißt,
ja.
Diese Säure.
Ja.
Exakt diese Säure.
Ja, und auch das, was da dann am Gaumen bleibt.
Ah, dieser Gerbstoff.
Nämlich dieser leichte Gerbstoff von der Schale, weil das ist nicht viel.
Genau.
Aber ganz leicht und das beißt sich noch fest und schiebt aber immer noch so kleine Säurespikes da raus.
Yes.
Diese grüne Apfelschale, die halt dann noch ein bisschen überbleibt, wenn du eigentlich hast du schon weggeschluckt. Ne?
Ja, genau.
Cool.
Ja, ansonsten, dieses zitrische Thema finde ich am Gaumen noch mehr ärger als in der Nase.
Aber ich finde, diese fleischige Gelbfrucht ist am Anfang ganz kurz da, aber dann übernimmt das Zitrusthema viel stärker. Das ist am Gaumen ein bisschen intensiver und ein bisschen schneller, dieser Wechsel, als wie in der Nase, finde ich.
Ja.
In der Nase beginnst mit dieser fleischigen Frucht und dann tastest du vor, bis du auf diese Apfelschalen kommst. Am Gaumen ist es tatsächlich schneller der Fall. Säure ist echt arg ohne Ende.
Ja.
Und der Gerbstoff ist gar nicht so wenig. Das
richtig.
Ist tatsächlich ein dicken mehr. Ich finde, beim ersten Schluck hat das die Säure so durchgeschoben, dass das gar nicht so spürbar war. Und jetzt mit dem zweiten, dritten Schluck merkst du,
da
ist ein bisschen mehr da.
Ja.
Aber das steht dem sehr, sehr gut.
Ich finde, das braucht es. Ich glaube, es ist ohne schwierig.
Ja, ohne tut es wahrscheinlich sehr stark weh.
Ganz genau, ansonsten hätte die Säure nichts, wo sie sich anhalten kann.
Richtig, ja. Sehr schön. Sehr kühl, also grundsätzlich.
Ja.
Kühle Region, irgendwo, wo jetzt dann nicht die ganz hohen Temperaturen vorherrschen, sage ich jetzt mal. Oder zumindest auch ein kühleres Jahr, je nachdem. Weiß ich aber gar nicht, mit dieser fleischigen Frucht kann auch kühle Region und okay warmes Jahr sein. per se schreit für mich schon viel nach Deutschland in dem ganzen Ding.
Das ist sehr richtig, ja.
Und dann ist die Frage, hat irgendwer mit Silvana was gemacht, was in die Naturweinrichtung geht, was sehr straight ist? Was mein erster Tipp war, oder zweiter Tipp, ist es dann doch Riesling, aber das glaube ich nicht, dafür fällt mir irgendwie zu viel Riesling.
Genau.
Also ist es Silvana.
Es ist Silvana, du bist okay, sehr gerade da jetzt hinkommen. Sehr gut.
Ja, das war jetzt irgendwie, finde ich, mit dieser Säure, mit diesem auch grünen Apfel, wo du sofort da in diese Richtung ein bisschen gehst. Und es schreit, das war das Erste für mich im Kopf, es schreit einmal kühl und das muss irgendwie Deutschland sein, weil das hat es schon irgendwie so in sich. Da kommst du schnell mal hin, dass das in diese Richtung gehen könnte.
Ja, ich finde auch.
Sehr cool. So, jetzt ist die Frage, wer macht das und wo? Es erinnert mich so ein bisschen in diese Richtung Chris Barth, so von diesem Stil her, von diesem sehr säurehaltigen, doch kargen teilweise und immer filigranen, auf diesem, immer auf Messer schneide so ein bisschen, schon in dieser klar naturweinig Richtung.
Ja, genau.
Wer macht denn sowas noch so ähnlich? Nicht so viel im Normalfall. Wo sind wir überhaupt in Deutschland? Ist es dann doch Franken, weil Silvana?
Es ist dann doch Franken, weil Silvana.
Okay. Wer macht Franken, Silvana und so? Ich glaube, das musst du auflösen.
Du bist jetzt sehr weit gekommen.
Ich finde Silvana. Ich bin recht zufrieden.
Ja, ja, nein, absolut, kannst du wirklich sein, weil du wirklich sehr geradlinig hingelaufen bist. Und wie du gerade gesagt hast, also du hast natürlich viel Säure, eh klar. Mhm. Aber du hast ansonsten nichts, was jetzt auf Riesling hindeuten würde. Ich meine, ich finde den Chris Barth-Vergleich an sich ganz gut. Auch die Chris Barth-Rieslinge gingen in so eine Richtung.
Ja, na klar. Deswegen habe ich gemeint, das ist so in diesem Spannungsfeld. Für mich ist das halt dann schon klar mehr Silvana.
Ja.
Und das spürst du vor allem von der Aromatik her.
Ja.
Aber ich finde, von der Struktur ist das nicht viel, nicht so viel um. Ja.
Ja, ja, absolut.
Und das ist natürlich als Kompliment gemeint, weil die Chris Barth-Sachen sind natürlich mega.
Ja, ja. Haben wir ja schon im Podcast gehabt, richtig. Haben wir schon gefeiert. Das wissen die Leute schon, dass uns das gefällt. Also, wir sind wieder in Franken unterwegs. Und ich rolle heute wieder so lose Enden von einer anderen Folge auf.
Ah, sehr gut.
Hilft's da, wenn ich Matthias Wörner in den Ring werfe?
Ah, oh, shit. Jetzt müssen die Folgen alle total in meinem Kopf haben. Nein, hilft mir noch nicht.
Okay, gut. Wir sprechen halt über eine Winzerin, die zwar aktuell einen guten Teil ihrer Zeit in Baden verbringt, ihr Weingut allerdings im fränkischen Iphofen hat. Laura Seufert.
Ah, ja, sicher. Okay, gut. Das hätte ich dann schon kommen können.
Ja, aber das ist die Verlobte von Matthias Wörner.
Richtig, ja.
Genau, über die ich da erzählt habe in Folge 205. Der Matthias selber hat damals natürlich gesagt, schau dir bitte die Weine
schon
an.
Schon herzeigen, ja.
Exakt. Und ich habe es eben beim letzten Mal mitbestellen können bei einer anderen Folge und habe mir gedacht, da gepasst, schauen wir uns gleich mal an und habe den Wein dann im Glas gekauft und gesagt, ja passt, let's go.
Das nächste kann man Folge. Schon gut machen, ja, ja, sicher.
Nur dazu, mal wieder Winzerin drin haben, ist auch nicht schlecht.
Ja,
auch das hat mich sehr erfreut. Und natürlich trotzdem was ganz anderes als das, was der Matthias macht. Auch das ist spannend. Ganz, ganz in eine andere Richtung. Sehr, sehr eigenständig, was das angeht. Bevor wir jetzt darüber reden, wie sich der Matthias und die Laura kennengelernt haben, müssen wir erst einmal ein bisschen über die Kindheit von der Laura reden, weil die hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass sie heute Winzerin ist. Zu den Zeiten von Lauras Oma hat es ein Weingut in Iphofen gegeben, dazu ein Gasthaus, für das die Weine eigentlich hauptsächlich produziert worden sind, klassischerweise.
Na klar, und dann hat es einen Absatzmarkt gehabt, das ist halt praktisch.
Dazu hat es noch eine Metzgerei gegeben, also irgendwie so ein lustiger Mix, aber irgendwie hat alles auch zusammengepasst, weil das ist also eine Metzgerei, Fleisch brauchst du dann wieder fürs Gasthäusl, das passt schon, sehr geschäftig. Genau.
Gibt es schon so klasse, das ist Niederösterreich ist da schon auch so klassisch,
ja.
Du hast so eine Fleischerei, du hast das Gasthaus, das hilft sich alles gegenseitig.
Genau.
Aber Wein hast du halt dann meistens eher nicht, sondern es ist meistens dieses Gastzimmer oder Fremdenzimmer noch dabei, quasi wie das so oldschool heißt. Das ist so der Klassiker, aber macht Sinn. Ja?
Genau. Der Papa von der Laura hat das Weingut dann übernommen, also die Rebflächen übernommen. Der Onkel hat die Gastwirtschaft weitergeführt und weil aber ein Weingut alleine jetzt scheinbar nicht genug Arbeit war für die Eltern von der Laura, haben die zwar dann 1995 ein kleines Hotel, also ein kleines Gästehaus dazu gekauft. Sind wir wieder beim Gästehaus und haben ab da 6 Gästezimmer samt Frühstück gehabt. abends hat es also immer Verkostungen mit den Gästen gegeben, untertags ein bisschen Weingartentouren und am nächsten Tag ist dann immer gut gefrühstückt worden und Wein eingekauft worden und dann sind sie wieder gefahren, die Leute. Kombination hat also sehr, sehr gut funktioniert. Die Laura ist als dritte von vier Schwestern in diesem Trubel aus Gästen und Weingut aufgewachsen und ist dementsprechend schon als Kind sehr, sehr viel mit diesem Thema Weintourismus aufgewachsen und hat sehr viel davon mitgekriegt. Das war sehr spannend, hat es gemeint. Und während sie einer der großen Schwestern wirklich fürs Hotel und für dieses Gästethema interessiert hat und dann auch Restaurant- und Hotelfachfrau gelernt hat, ist die Laura eigentlich immer schon beim Papa im Weingarten mit dabei gewesen. Wenn der Papa mit den Gästen so Weinbergsführungen gemacht hat, dann war es dabei und hat immer gespannt gelauscht und hat nebenbei Trauben gesnackt, sobald es irgendwie gegangen ist. Und bei Verkostungen ist er daneben gesessen und das ist natürlich dann erst so richtig spannend worden, wie so die ersten Schlucke probieren hat dürfen und nicht nur riechen hat dürfen. Und dieses ganze sensorische Thema hat sie immer schon extrem spannend gefunden. Von den Trauben über den Most bis hin zum Wein dann. Und nach dem Realschulabschluss hat sie dann tatsächlich einen Abstecher ins Weinlabor gemacht. Also so interessiert war sie an dem Ganzen für ein Praktikum. Aber sie hat sich dann am Schluss trotzdem für die Ausbildung zur Winzerin entschieden, einfach weil das ein bisschen breiter und interessanter war am Schluss. Aber die war sehr interessiert daran, wieso das so riecht, wie es ist.
Spannend, ja. Ich meine, klar, ich finde, das kann man schon nachvollziehen, wenn man sich denkt, so, wie riecht jetzt der Weintrauben, wenn es den nur in der Hand zerquetscht, so wie riecht dann irgendwie der Most und dann der fertige Wein, der wieder ganz anders riecht. Und da, also das finde ich immer faszinierend, wenn Winzerinnen und Winzer erzählen von dem, wie das im Keller jetzt da riecht, wenn es gerade gärt.
Ja.
Und sie dann da schon quasi sich vorstellen können, wie das dann einmal riechen wird, wenn das auf die Flaschen kommt. Und die denken so, how the fuck?
Exakt, aber die Laura ist genauso. Also die Laura hat auch sehr viel davon gesprochen, dass eben immer schon dieses Traubenthema für sie einfach ein essentielles war. Deswegen macht sie so Weine, wie sie es jetzt macht, weil das halt sehr genau das ist, was sie schmeckt, wenn sie in eine Traube reinbeißt. Und ich finde, das ist sehr logisch, wenn du das so vorstellst. Ja. Auch diese Struktur rundum und so weiter. Also wir haben da nicht umsonst ein bisschen Gerbstoff drinnen. Das gehört einfach auch zu Trauben dazu, sagt sie. Und genau dieses Thema ist eigentlich sehr, sehr wichtig für das, wie sie Weine macht. Winzerin-Ausbildung hat sie dann auf jeden Fall gemacht und ist 2010 damit fertig geworden. Danach hat sie aber Praktika eingeworfen, unter anderem in der Schweiz und auch bei Peter Jakob Kühn. Hat sie sehr geprägt, das war sehr spannend, hat sie gesagt. Im Anschluss ist es dann nach Würzburg gegangen. Da hat sie eine Ausbildung zur Weinbautechnikerin erledigt. Da nebenbei natürlich ein bisschen gearbeitet, auch in Würzburg und in der Umgebung. Und weil das noch nicht genug Ausbildungen sind, ist sie am Schluss noch nach Geisenheim gegangen fürs Studium. Okay. Also sie hat einfach einmal so alles durch.
Ja, genau.
Exakt. Parallel hat es natürlich immer so ein bisschen mitgeholfen bei den Eltern, eh klar. Aber die haben das zu dieser Zeit noch sehr, sehr fix in Händen gehabt und sie hat quasi studieren können und ein bisschen tun können, was sie wollte. Und das war dann auch gut so. 2016 zum Beispiel war die Laura dann während ihrer Unizeit außer Landes für ein Praktikum im wunderschönen Golz.
Oh, sehr gute Station.
Und das war wahrscheinlich das Praktikum, das sie gemeinsam mit Peter Jakob Kühn am meisten geprägt hat. Sie hat beim Andi Gsellmann die Lese 2016 gemacht und gemeint, das war echt schöne Zeit. Also erstens einmal totaler Familienbetrieb, also sehr viel Zusammenhalt, so wie es daheim auch gewohnt war. Alle haben mit anpackt, alle waren mit vollem Herz dabei und dann hat das allen voll taugt. Und die Winzerinnen in Golz, hat sie gesagt, haben halt auch so einen schönen Zusammenhalt gehabt.
Ja, voll.
Also du bist dann halt total viel unterwegs gewesen, hast halt alle Weingüter angeschaut und hast da sehr viel Kontakt gehabt zwischen den Praktikantinnen und Praktikanten von den anderen Weingütern und warst halt da voll drinnen in Gues. Und sie hat gesagt, das ist so, so cool gewesen. Sie ist dann auch, also vor allem was die Panobile-Gruppe angeht, aber auch darüber hinaus.
Ja.
Und die Laura hat sogar einen Panobile-Tag mitgefeiert, weil der ist ja immer so im Oktober irgendwann einmal. Ja. Also da war sie auch dabei und sie hat gesagt, das war so, so cool. Du hast echt Freunde von damals, die einfach heute noch in Kontakt sind miteinander und so. Und es hat ihr schon sehr taugt.
Das ist schon was ganz Spezielles, was da gerade die Panobile-Gruppe, aber natürlich auch darüber hinaus, weil das pusht ja die ganze Ortsgemeinschaft da in Gois speziell natürlich. Es ist schon cool, was die da haben. Haben ja die Heinrichs erzählt damals quasi mit, da gehst du zur Hochzeit und da triffst du so viele Leute, dass du eigentlich gar nicht weißt, jetzt gibt es gar nicht, da sind alle da.
Könnte halt die Panobile-Versammlung sein.
Genau, weil dieser Zusammenhalt einfach so groß ist. Ja.
Exakt, und genau das hat die Laura auch so mitgekriegt. Aber nicht nur menschlich ist es super gewesen. Die Laura hat da sehr, sehr viel gelernt, hat es gemeint. Da in Gois hat es wirklich ihre Liebe zum Naturwein entdeckt für sich. Und nicht nur für sich beschlossen, dass sie jetzt das Weingut ihrer Eltern ganz fix übernehmen will, weil am Anfang hat schon ein bisschen hinterher überlegt, was genau sie machen will und wie sie das machen will. Sie hat also wirklich da dann beschlossen, sie will übernehmen, sie will Weine machen und sie will Weine machen eher in Richtung Gois als in Richtung klassisch Franken. Das ist ja dann auch relativ klar geworden. Bio-Anbau inklusive. Xellmann ist natürlich biodünn, Peter Jakob Kühn ist biodünn, aber die Laura hat für sich jetzt einmal den Bio-Anbau rausgepickt gehabt, also das muss auf jeden Fall mal rein. Genau. Alles, was weit darüber hinausgeht, ist natürlich wieder eine andere Sache. Inspiriert von ihrer Zeit in Gois hat sie dann bei der Lese daheim 2017 die ersten Weine unter ihrem eigenen Namen gemacht. Das war so der erste Versuch. Das Weingut selber hat rund 5 Hektar und der Papa hat der Laura damals gleich mal die Hälfte davon direkt anvertraut und hat gesagt, let's go. Cool. Also 2,5 Hektar, mach genau das, was du dir vorstellst, hat er damals zu ihr gesagt. Also hat der Laura ihr erster Jahrgang gleich mal 15.000 Flaschen gehabt. Gar nicht so schlecht.
Ja, nicht ohne, ja. Guter Start einmal.
Ja. Der Start war allerdings nicht der gemütlichste. Das 2017er Jahr war relativ feucht und sie haben eine sehr verregnete Lese gehabt. Das ist halt okay, doppelt ja, das ist zach. Genau, und das hast du in Franken auch echt nur selten. Das heißt, das war einmal sehr ungewohnt nur dazu. Dementsprechend hat sie zwar hohe Säuren gehabt, weil es war nicht so warm, aber die pH-Werte waren nicht gerade niedrig, also so ein bisschen widersprüchlich. Das war am Anfang vor allem sehr, sehr schwierig, hat sie gemeint. Die Weine haben relativ lang gebraucht, bevor sie dann in der Flasche funktioniert haben. Und die Laura hat gemeint, echt nicht das beste Jahr zum Anfangen, aber mittlerweile stehen ganz schön da die Weine. Säure hilft halt dann trotzdem ja, dabei, dass du einfach eine langfristig schönere Entwicklung hast.
Na klar.
Ja. Während der Papa damals noch zum großen Teil in Boxbeutel abgefüllt hat, war für die Laura klar, das ist für das sie und ihr Stilistik einmal mit ja. absoluter Sicherheit gar nichts. Auch sonst ist sie ein bisschen anders eingegangen als der Papa. Sie hat zum Beispiel kleine rote Obstkisten angeschafft für die Handlese, weil sie gesagt, Mai zeigen muss mit der Hand gelesen sein. Ein bisschen Maischestandzeit wollte sie dem Silvaner auch geben. Eingestampft worden ist dabei mit die Viers, weil ansonsten einfach keine Gerätschaft dafür da war. Also durchaus ein paar Sachen, die sie halt gleich mal von Anfang an anders gemacht hat als zu Hause. Und Zusätze wollte sie ja damals schon gar keine dazugeben. Also die Trauben einfach pressen, den Most dann direkt in den Tank, durchaus auch trüb. Und da ist er dann einfach einmal ein Jahr auf der Vollhefe gelegen. Und im ersten Jahr hat es natürlich noch sehr viel immer dumm probiert rund um dieses ganze Thema der Einfachheit natürlich. Weil ich meine, wenn du schon die Chance hast, dass du viel probierst und dass du halt gleich einmal 2,5 Hektar ernten darfst und wirklich für dich selber verwenden darfst und für deine Zwecke da probieren darfst, hat es auch viel probiert Richtung Filtration, ja, nein, wie weit und so weiter. Und hat einfach erstens einmal viel verschiedene Techniken probiert, viel verschiedene Stufen. Und am Anfang hat es halt nur teils filtriert. Jetzt haben wir wieder beim Thema AP-Nummer natürlich. Also wollte halt die Prüfnummer nicht ganz aufgeben für sich. Mhm. 2022 war dann der erste Jahrgang, wo einfach alles nicht mehr filtriert war.
Ja, ja.
Was gesagt hat, ja gut, scheiß auf die Prüfnummer.
Das bringt nichts.
Ja, ganz genau. Ja. Ich will diese Stilistik und das verfälscht es halt einfach bis zum gewissen Grad.
Ja.
2017 war auf jeden Fall nicht nur das Jahr von Lauras ersten Jahrgang, da sind auch Matthias und Laura zusammengekommen.
Aha, okay.
Kennengelernt haben sie die zwei schon 2015 in Geisenheim. Da ist sie einfach in derselben Freundesgruppe drinnen gewesen. Der Matthias war so 2 Jahre über ihr ungefähr, aber weißt du, da hast du halt relativ enge Gruppen und kennt sich sowieso jeder untereinander. Aber die haben sie eigentlich sehr, sehr gut verstanden und sind dann erst 2 Jahre später also wirklich zusammengekommen. Das hat ein bisschen gedauert. Da ist der Matthias, glaube ich, gerade fertig worden mit Geisenheim oder ist schon draußen gewesen. Und die Laura ist dann im Februar 2018 schließlich fertig worden und ist dann zurück nach Iphofen gegangen, quasi um ihre Eltern halt dann wirklich Vollzeit zu unterstützen. Weil da war es halt dann eben schon klar, okay, passt, ich würde es jetzt wirklich übernehmen und ich würde es weitermachen. Und da hat schon ihren ersten Jahrgang dann quasi im Keller gehabt. Und sie ist dann wirklich jahrelang immer hin und her gependelt zwischen Durbach, wo der Matthias ja sein Weingut hat. Alle, die Folge 205 gehört haben, wissen das natürlich. Und die Iphofen, das sind 280 Kilometer.
Au.
Mhm.
Und unangenehm.
Ja. Und die Laura hat gesagt, naja, je nachdem, wer das fährt, sind das so 2,5 bis 3 Stunden. Wenn die Laura fährt, sind sie jetzt 2,5 bis 3 Stunden.
Ich wollte gerade sagen, bei ihr sind es 2,5 Stunden.
Ja, genau. Aber sie hat es wirklich lang gemacht, eben weil halt, weißt du, wenn du ein Weingut übernehmen willst und dann bist du aber nicht da,
das geht nicht,
schwierig, genau. Aber 2023 war es dann soweit und sie hat gesagt, okay, passt, ich muss jetzt da schon irgendwie eine Entscheidung treffen, auch für das, wie es weitergehen wird. Und sie hat sich dann dafür entschieden, dass sie fix nach Durbach zieht. Und jetzt pendelt sie halt in die andere Richtung.
Ja, okay.
Es sind noch immer 2,5 Stunden.
Ja, ja. Es wird nicht kürzer.
Es wird nicht kürzer, genau.
Aber das heißt, sie macht es einfach so, dass sie dann ein paar Tage dort ist oder fährt sie jeden Tag hin und her?
Nein, sie fährt nicht jeden Tag hin und her. Das kannst du nicht bringen. Nein, das geht nicht.
Jetzt aber ich meine, wir haben schon von vielen Winzerinnen und Winzer gehört, die verrückte Strecken auf sich nehmen.
Das stimmt. Also, das stimmt schon. Aber in dem Fall ist es ein bisschen anders gestaltet. Jetzt wieder nachher noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt würde jetzt aber, wie es 2018 weitergegangen ist, wie die Laura fix zu Hause war und dann in absehbarer Zeit das Weingut übernehmen würde, da war schon klar, wie schon gesagt, da sind ein paar Ausrichtungsthemen angestanden. Zuallererst Bioanbau. Die Laura war natürlich geprägt durch die Praktika beim Peter Jakob Kühn und beim Andi Gsellmann und hat gesagt, sie will gar nicht anders arbeiten als Bio, das kann sie sich nicht vorstellen. Und jetzt war es so, der Papa hat schon in seinen Anfängen in den 90er Jahren auf Herbizide verzichtet, gleich einmal. Aber er hat es halt nicht so ganz geschafft, dass er diesen Bio-Schritt geht. Ja, ja. Das ist sich einfach nicht ganz ausgegangen. Das hat ihm auch so ein bisschen zu viel Sorgen gemacht. Und so hat er halt der Laura gesagt, das musst jetzt du machen. Mach's gerne, aber das machst jetzt du.
Ja.
Und Start der offiziellen Bio-Umstellung, offiziell sage ich jetzt, weil es davor halt schon angefangen hat, aber Start der offiziellen Bio-Umstellung war dann 2020, ab da waren sie halt im Programm drinnen. Mhm. 21 hat die Laura dann den Betrieb ganz offiziell übernommen, am Papier. Mhm. Das heißt, der Papa hat es dann doch schon ein bisschen früher anfangen lassen mit der offiziellen Umstellung. Ja,
sehr gut.
Und ab 23 sind jetzt die Weine auch wirklich mit amtlichem Bio-Siegel versehen. Mhm. Das heißt, den Wein, den wir hier im Glas haben, das ist 2023, das ist schon officially Bio. Prüfnummer gibt es dafür allerdings keine mehr, aber da kannst du jetzt kannst nicht alles haben.
Naja, gut. Das ist auch die Frage, was ist wichtiger?
Ja, Schluss, genau, für die Laura war es eine klare Entscheidung, glaube ich. Ja. Ich habe die Laura natürlich ein bisschen über ihre Stilfindung ausgefragt, wenn es nur dazu im Bereich Silvana was anderes. Ne? Und wenn wir da über Stilfindung reden, reden wir wirklich zu 95% über Silvana.
Okay, sie so hat. Klar.
So klar, ganz genau. Also mittlerweile sind es wirklich 95%, früher waren es 90% ihrer Rebfläche. Das ist also ganz, ganz, ganz essentiell für das, was sie tut, Silvana. Okay. Diese Stilfindung, die war am Schluss aber gar nicht so schwierig, hat sie gesagt. Sie hat sich halt aus diese Praktika und natürlich aus der Schul- und Uni-Zeit sehr viel Inspiration gezogen, aus den Verkostungen. Das ist halt immer so ein Teil davon. Immer dann, wenn du neue Sachen findest, die du noch nie so im Glasl gehabt hast, denkst du, kann ich das mit Silvana? Mhm. Wird so eine Stilistik funktionieren mit Silvana?
Wird das passen? Ja.
Genau. Und hat halt immer innerlich notiert, welche Weine ihr ganz besonders gut gefallen haben. Und am Schluss waren es halt relativ klar, die möglichst wenig Eingriffe gehabt haben, möglichst wenig Zusatzstoffe gehabt haben oder gar keine, wenn es irgendwie gegangen ist, die nicht sofort austauschbar sind, also schon klare Stilistiken, nichts 0815. Musst halt natürlich damit rechnen, dass das nicht jeden taugt, aber ja, fair enough. Ne? Und auch dieses Thema Traubengeschmack. Also wie schmecken Trauben und kann sie sich das so vorstellen? Kann sie in ihrem Kopf sich vorstellen, so waren die Trauben, so ist der Wein?
Okay, spannend.
Das ist sehr interessant. Das ist
richtig spannend. Also wirklich, das habe ich auch noch nie so kehrt wirklich in dieser Überlegung.
Davon hat sehr viel geredet eigentlich, von diesem witzig Thema, dass der Wein wirklich so den Geschmack von den Trauben durchscheinen lässt.
Ich finde, das ist ja oft, wenn du Weine beschreibst und so, wenn du sagst, traubig, meinst du ja meistens eher was Kitschiges, eher was, ich will nicht sagen Negatives, aber schon was sehr Spezifisches.
Im Normalfall sehr Intensives. Traubig ist ganz oft intensiv. Ja.
Richtig, in diese Aroma-Rebsorten-Thematik rein und in dieses Traminer-Muscatella-Geschichtel rein. Und das finde ich spannend, weil das ist ja eigentlich Schwachsinn, weil Trauben schmecken ja auch wieder alle anders.
So ist es.
Das ist ja auch, also eh schon schwierig. Mhm. Aber finde ich sehr interessant, dass sie das trotzdem so pointiert auch ausspricht.
Ja.
Weil es eigentlich in der Szene so ein bisschen negativ behaftet ist.
Aber sie würde nicht, dass ihre Weine traubig schmecken.
Nein.
Sie würde, dass ihre Weine ganz klar das liefern, was die Trauben ihr am Gaumen liefern.
Voll.
Ganz einfach. Und ich finde, das macht schon Sinn.
Nein, das macht total Sinn, aber ich finde es spannend, weil es halt sonst nie wer so beschreibt.
Ja. Ja, halt immer so ein bisschen mehr durch die Blume, ne?
Ja, genau.
Ein bisschen
genau,
mehr so halt dieses das Terroir ins Glas, das ist genau quasi das Gleiche.
Ja, genau. Am Schluss ist es dasselbe, aber es umschiffen alle, weil halt dieses Thema so ein bisschen schwierig ist, weil du halt schnell in diesen Ding reinkommst, wo die Leute nur mehr hören, schmeckt wie Traube, traubig, Ende. Ja.
Das stimmt schon. Ich glaube, es ist der Laura einfach wurscht.
Ja, das ist eh super. Das muss der wurscht sein, weil damit kann man diese Begrifflichkeit wieder zurückholen.
Ja, so ist es. Woran sie über die Jahre hinweg wirklich viel geschraubt hat, ist dieser Lesezeitpunkt. Den muss man beim Silvaner nochmal präziser ansetzen als bei anderen Rebsorten, hat es gemeint. Du hast da nur ein sehr, sehr schmales Zeitfenster, in dem die Traube reif, aber die Säure noch hoch ist. Und das war ihr schon immer wichtig. Ne? Also dieses Thema Trinkfluss und nicht Fett, was du halt beim Silvaner sehr schnell kriegst, das war ja immer sehr, sehr wichtig. Und es gibt dann sehr, sehr schnell beim Silvaner einen Kipppunkt, wo du dann von 0 auf 100 die Öchsle extrem hoch hast, die Säure komplett am Boden und wenn wir an klassischere Silvaner denken, ist das halt ganz oft der Fall.
Ja, klar, das ist auch oft so gewollt, dass das halt dann einfach ein bisschen molliger wird, ein bisschen dichter wird. Nicht nur diese Säure hat, weil ich finde, Silvaner zu früh ist dafür halt dann nur grün.
Das ist und sehr brutal.
Nur brutal, genau. Ja. Also ich verstehe schon, mir war jetzt nicht so bewusst, dass der Punkt bei Silvaner so hart ist.
Ist er.
Aber man kennt halt die zwei Auswüchse schon beide. Ja.
Deswegen gibt es so wenig, das irgendwie in der Mitte liegt. Deswegen ist es so zart mit Silvaner, weil der halt wirklich springt anscheinend. Also du musst wirklich punktgenau, am besten minutengenau lesen, wenn es irgendwie geht. Und sie hat gemeint, komplett grün soll das Ganze für sie halt auch nicht sein. Das mag es auch nicht, das ist ja halt dann wieder zu viel, das ist dann drüber. So musst du halt wirklich jedes Mal sehr, sehr genau schauen. Und das ist was, da arbeitet auch noch immer dran, dass das einfach wirklich auf dem Punkt ist. Und es kommt natürlich immer voll aufs Jahr drauf an.
Ja, sicher.
Manchmal musst du halt einfach schauen, dass du bald genug liest, ansonsten wird da das mega brat. Und das ist halt gar nicht die Stilistik. Und in anderen Jahren musst du halt schauen, dass du nicht versuchst, jetzt zu früh zu enden, nur weil du Sorgen machst. Und dann ist es halt grün. Ja. Rund um die Lesezeit ist die Laura deswegen auf jeden Fall immer in Iphofen und bleibt deswegen währenddessen einfach dort. Also dadurch, dass sie fast nur Silvaner hat, ist die Lese ja wirklich in 2 Wochen erledigt. Das ist der große Vorteil. Also sie muss nicht einen Monat oder zwei dort sein. Das geht also, aber du musst halt fort sein, weil ansonsten hast du ein Problem. Und auch während der Laubarbeit ist natürlich mehr da. Wie wir wissen, ist Silvaner ja ein bisschen ein Unkraut, was so dieses ganze Laubarbeitsthema angeht. Beim Pflanzenschutz hilft ja der Papa aber unterm Jahr sehr, sehr oft aus. Also der ist da noch voll involviert.
Ja, klar. Ich mein,
genau.
Sonst wird es halt wirklich schwierig.
Sonst hast du ein Problem. So ist es. Für die Laura macht das Ganze natürlich sehr viel flexibler und sehr viel angenehmer, weil es weiß, da ist jetzt wer vor Ort, der schaut einfach immer drauf. Also der Papa fährt dann halt einfach aus. Wenn es notwendig ist, macht die ganze Pflanzenschutzarbeit. Das hast du natürlich bei Bio auch nochmal anders, als wenn du systemisch arbeitest, aber das macht der Papa sehr, sehr gerne, unterstützt da vollkommen. Und so hilft halt die ganze Family mit und auch beim Leserteam ist es normalerweise so, dass halt das einfach ein Haufen freiwilliger Helfer ist. Da hilft es dann wieder, wenn man 3 andere Schwestern hat, die auch ein bisschen hackeln können.
Und ich wollte gerade sagen, wie ist das mit der Schwester, die quasi das Gästehaus übernommen hat?
Nein, die hat kein Gästehaus übernommen, die hat nur sich diesen Beruf gewidmet.
Ach so, die hat das dann nicht daheim übernommen, weil ich mir dachte, ist die jetzt auch daheim und macht da daneben quasi dieses Gästehaus oder
das ist
ganz in eine andere Richtung?
Mein nächster Satz.
Ah ja, sehr gut.
Ich habe mir gedacht, hast du das sicher gemerkt? Nein. Die Schwestern machen nicht das Gästehaus weiter, also einer, die sich diesem Thema da gewidmet hat. Die Laura hat nur das Weingut übernommen, das kleine Hotel gibt es mittlerweile nicht mehr.
Okay.
Das haben aber die Schwestern zu Wohnungen umgebaut.
Ah,
also
ja,
es wohnen jetzt, ich glaube, 2 von den Schwestern wohnen drin oder sowas in Richtung. Es hat also eine gute Verwertung gefunden, aber das gibt es mittlerweile nicht mehr.
Ja, also, aber das stelle ich mir sonst schwierig vor, wenn du diesen Tourismuszweig dann weitermachst und das sind dann trotzdem Weine, da geht es um einen Wein, da geht es nicht um Tourismus, da geht es eben nicht darum, wie du vorher auch schon gesagt hast, das sind keine Weine, die jedem gefallen wollen und auch nicht müssen. Das ist immer dann schwierig, wenn du da irgendwie Laufkundschaft hast, die da vorbeigeht und dann sagt, ich kann da gar nichts damit anfangen, was willst du jetzt?
Ja, genau.
Aber okay, das macht dann mehr Sinn, wenn das jetzt da ein klarer Fokus auf an dem Standort Weingut und fertig. Ja.
Exakt. Also ich glaube, du müsstest, also irgendwer müsste halt einfach immer vor Ort sein, weil diese Kombination aus, du hast ein Weingut, die Gäste kommen, verkosten am Abend oder sind unterwegs mit Winzerin, Winzer.
Ja, da musst du ständig da sein. Ja.
Exakt. Das brauchst du halt und da müsstest halt eigentlich sie da sein. Also das Weingut hast du auch, Weingut Laura Seufert. Ne?
Ja.
Das kannst du nicht wirklich ersetzen, meiner Meinung nach, zumindest nicht so sinnvoll. Und dann stehst du dann.
Ja, ja. Ja, plus du müsstest halt sehr, sehr spitz in deiner Zielgruppe sein, dass du sagst, ja passt, wir haben da diesen Tourismuszweig, den man aus der Oldschool-Klassik kennt quasi, machen da aber ganz eine andere Stilistik, müsstest wahrscheinlich das ganze Erlebnis auf das anpassen quasi, weil sonst verstehst du es ja nicht.
Und du müsstest halt wahrscheinlich dann als Schwester auch sehr viel drinnen sein in diesem Weinthema.
Ich wollte gerade sagen, du musst auch in dem ganzen Naturweinthema drin sein.
Exakt. Ja. Ich glaube, das war am Schluss einfach nicht sinnvoll in dieser Form. Und es sind ja trotzdem nur 6 Gästezimmer gewesen, nicht 50 oder sowas in Richtung. Das ist halt nur mal was anderes.
Ist auch eine andere Liga, ja.
Klar. Genau. Na gut, reden wir ein bisschen mehr über den Wein, den wir da im Glas haben. Das ist der Silvaner K 2023. Wie du dir vorstellen kannst, steht K für die Lage. Und zwar ist das Kalb, wie Babykuh.
Ah.
Das darf natürlich nicht draufstehen seit 2021. Kalb ist einer der wichtigeren Lagen in Iphofen. Das ist so südwestlich bis westlich rund um einen Waldausläufer herumzogen und schaut dann recht schön so vom Westen auf Iphofen drauf. Und was die Lage ausmacht, ist Gipskolper, auf dem die Reben da wachsen. Mhm. Bis zu 60% Gipskolperanteil hast du da im Boden, also sau viel einfach. Und der Silvaner K. kommt aus einer Einzelparzelle. Da stehen Reben drauf aus 1977, also relativ alt schon. Der Boden ist super karg. Gipskolper ist immer sehr leicht löslich. Also der Land, wenn es dann einmal nass ist, relativ viel davon einfach direkt im Wasser. Das ist natürlich auch schön. Mhm. Trocken ist es in Franken ja ohnehin. Du hast nur so um die 400 maximal Liter im Jahr. Also ein bisschen mehr als im Burgenland halt, deswegen hat sich die Laura im Burgenland auch recht wohl gefühlt, weil es gewusst hat, okay, passt, ihr seid nur immer draus wieder.
Genau, da kann ich was lernen.
Aber dementsprechend muss der Silvaner da oben auch durchaus kämpfen. Aber deswegen ist es auch gut, dass es alte Reben sind, weil die Laura hat gesagt, die sind einfach stabiler, standfester, ja, klar, was das angeht. Tiefer, genau. Die Reben auf der Parzelle sind zusätzlich noch Kordon erzogen, das heißt, es gibt dann einmal weniger Ertrag, aber dafür kleinere Beeren, kleinere Trauben, schöner.
Das, was du willst, ja.
Ja, genau. Also das ist das halt, wo die Laura dann im Weingarten steht und dann snackt sie ein paar Trauben und sagt, ja, nice.
Aber ich finde, die Lage klingt sehr so, wie der Wein schmeckt.
Also ich finde, das passt eigentlich extrem sehr, sehr gut. Ja.
Ja. Weil auch dieses Karge und so war ja sofort da. Also es
du hast das
sehr,
eins
sehr
zu
schön.
Eins erwähnt, ja, mhm. Absolut. Der Silvaner K. 2023 ist gelesen worden, wie es bei der Laura immer passiert, in den kleinen roten Obstkisten. Weil es ein warmes Jahr war, ist die Lese, wie schon im Vorjahr, relativ früh angesetzt gewesen. Die Laura ist recht streng, wenn es um das Aussortieren geht. Also Botrytis geht absolut gar nicht. Ja, du musst 100% davon weg. Aber das war in dem Jahr eh nicht problematisch. Eben weil es halt warm war und weil es keine verregnete Lese war und so weiter. Trauben werden also sortiert, wenn sie einer kommen, eingestampft und kommen dann für 2 Tage, also 48 Stunden, auf der Maische in einen Kühlwagen, bevor in der pneumatischen Presse mit bis zu einem Druck von 1,8 Bar ungefähr gepresst wird. Mhm. Silvaner braucht schon ein bisschen Druck. Dieses Einstampfen und dieses Einmeischen und so weiter ist unter anderem auch dafür da, dass du leichter tust beim Pressen. Mhm, es hat schon einfach einen praktischen Sinn quasi. Ja. Und natürlich, Gerbstoffauslagerung ist da halt auch einfach ein wichtiger Faktor, den die Laura auf keinen Fall verzichten will. Je nach Jahrgang wird dann entschieden, ob der Most vom Sediment abgezogen wird oder ob ganz drüben im gebrauchten Holz vergoren wird, auch je nachdem einfach, wie schön das Traubenmaterial ist und wie schön auch die Stängel und so weiter sind. Lasst es einfach darauf ankommen, wie schon gesagt, 23, kein Regen während der Lese und so weiter, schönes Traubenmaterial. Da musst du dann unbedingt abziehen. Während der Gärung wird dann ganz, ganz oft probiert. Da kommt wieder der Sensorik-Nerd raus.
Ja, klar.
Also sowas wie Flüchtige und so weiter findet die Laura beim Silvaner jetzt für sich selbst nicht so sexy.
Ja.
Das heißt, da schaut sie einfach sehr genau drauf. Und je nach Jahrgang gärt es dann im Normalfall relativ zügig gesagt. Sie hat nur so 22 ein bisschen zachere Gärung gehabt. So wie bei fast allen anderen hat es gemeint. Also sie hat das einfach so oft gehört.
Ja.
Aber ansonsten geht das eigentlich recht super. Das Ganze kommt dann im Falle vom Silvaner K. seit 2021 nach einem Jahr unfiltriert auf die Flasche. Und normalerweise kriegt das Ding halt je nach Jahrgang wieder 10 bis 20 Milligramm Schwefel. Und dann ist die Sache halt erledigt.
Ja, ja.
Kaufen kannst du das Ding um ungefähr 20 Euro entweder bei der Laura im Onlineshop oder bei Winzerbruder. Und grundsätzlich kriegst du es auch bei En Grand en Detail, aber da ist der Silvaner K. leider ausverkauft gerade. Ja, also okay. Bei Winzerbruder kriegst du es noch. Ich hätte sehr gerne deine Bewertung, Michi.
Sehr schön, ich bin bei einer 9,2. Also das finde ich also extrem schön, diese Lage zum Ausdruck gebracht offensichtlich.
Find,
weil
ja.
Wenn das genauso vorher schon schmeckt, bevor du mir erzählst, wo das steht und wie diese Lage dann ausgeprägt ist, dann ist das sehr, sehr schön. Auch sehr klar, also ich verstehe dieses, sie ist ein Sensorik-Nerd und will keine Flüchtige, weil das ist ja blitzsauber und komplett klar, also richtig durchgehend. Da gibt es kein links, kein rechts, was irgendwie, was irgendwie noch ein bisschen was hast, wo du sagst, das springt das ein bisschen rein, was nicht dazu passt, sondern das ist schon sehr geradlinig.
Ja.
Trinkfluss natürlich ohne Ende und einfach sehr, sehr schön dieses Silvaner in diesem Naturweinspannungsfeld gemacht.
Ja.
Also es macht einfach richtig Spaß. Schöner Wein.
Sehr cool. Ich finde vor allem auch sehr eigenständig.
Ja, total.
Es gibt wenige, die das dann wirklich genauso machen. Und wie du gerade gesagt hast, Silvaner im Naturweinspannungsfeld hat trotzdem ein sehr breites Feld, eine sehr breite Spielwiese. Also da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Sachen. Von es ist wirklich sehr, sehr hart und grün und absichtlich sehr brutal.
Ja.
Bis hin zu, wir sind da schon, oder Petnat gibt es auch natürlich, macht übrigens die Laura auch so nebenbei ein bisschen. Und dann hast du natürlich auch dieses ein bisschen bradere, das ein bisschen mehr Richtung länger auf der Maische und so weiter oft. Also du kannst natürlich aus Silvaner sehr, sehr viel rausholen, weil das halt oft einfach eine Fläche ist, die leicht bemalbar ist. Ne? Also ja, ja. Silvana an sich hat jetzt nicht so viel inhärente Charakteristiken, aber ich finde, die Laura bringt das recht schön aus. Mhm, und kombiniert das dann halt trotzdem mit dieser schönen, kargen Lage. Ja, und ich finde es ja. halt super, dass du das einfach eins zu eins da jetzt ausgeschmeckt hast quasi.
Ich finde auch ohne dieses, was bei Silvana oft gemacht wird, dass man halt sagt, schau her, muss auch nicht negativ sein, ne? Das gibt auch sehr gute positive Beispiele dafür, aber dass du sagst, ja passt, das ist ein Wein, der kennt viel sein und du kommst gar nicht auf Silvana. Ja. Das ist ja da überhaupt nicht der Fall, sondern das versteckt sie nicht, sondern das sagt, hey, ja, das kann Silvana sein, aber das ist halt einfach sehr, sehr schön gemacht.
So ist es.
Punkt. Finde ich schon gut.
Absolut. Na gut, neben dem Silvana K, das quasi der Große von der Laura ist, also das ist ihr Einzelparzelle, wie schon gesagt, ihr Lage, der sie trotzdem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt, gibt es dann noch einen Einstieg-Silvana, das ist eine Kombination aus zwei verschiedenen Lagen. Und am Petnat gibt es noch einen maischefgorenen Silvana namens Anarchie und das ist quasi so ein Kombiprojekt von ihrem Papa und ihr. Es ist nämlich wieder ein Papa, der schon sehr bald auf Maischevergärung gekommen ist.
Lustig,
ja. Ja, ist wirklich witzig. Der Papa ist 2006 im Burgenland gewesen und der Rest der Story müsste eigentlich klar sein.
Ja, natürlich.
2006 war er unterwegs, ich glaube gemeinsam mit ein paar anderen Winzer. Und
dann haben sie einfach was angeschaut.
Ja, haben sie die Goisa besucht.
Ja.
Wobei, ich weiß gar nicht, ob sie in Goisa waren, ich gehe davon aus.
Es klingt zumindest danach. Ja. Also wenn du zurückkommst und mit Maischevergärung anfängst, dann warst entweder irgendwo da in Italien, Slowenien, Grenznähe
oder halt du warst Burgenland.
Im Burgenland. Ja.
Exakt. Er hat sich auf jeden Fall dort in die Laura glaubt, das war ein Maischevergorener Traminer verliebt, was Sinn macht, weil das war gerade so ein bisschen die Zeit, wo die Heinrichs angefangen haben mit ihrem Maischevergorenen Traminer. Also vielleicht war es das. Auf jeden Fall hat er dann damals 2007 den ersten eigenen Versuch gewagt, filtriert, inklusive AP-Nummer im Übrigen, gell? Was ich ganz faszinierend finde.
Du musst erst einmal kriegen für sowas.
Absolut. Und hat sich da so ein bisschen vorkantelt und so ein bisschen getestet. Und die Laura hat das Ding dann doch nochmal ein bisschen adaptiert und ein bisschen in die heutige Zeit geholt und so natürlich. Also das ist was, was tatsächlich geblieben ist vom alten Sortiment. Außerdem spielt sie sich ein bisschen auch noch mit Rosé und Spätburgunder. Die Trauben für Letztere holt sie sich tatsächlich vom Matze, also vom Matthias Wörner.
Okay.
Und legt sie auch direkt in Durbach in die Amphore. Also die fahren nicht hin und her, die Trauben.
Ja gut, das war unnötig. Das drei stimmt. Stunden hin und her fahren für das, dass auf beiden Seiten ein Weingut steht. Nein.
Dieses Amphoren-Thema, das taugt ja grundsätzlich schon sehr. Mhm. Also es ist natürlich wieder sowas, was in diese Naturweinstilistik reinspielt. Und sie hat ja gesagt, das hat sie nie ganz loslassen, seitdem sie ein paar Weine probiert hat, die sie jetzt sehr inspiriert haben. Also sie hat auch Foradori zum Beispiel genannt, als wenn der einfach sehr, sehr schön mit diesem Thema arbeitet, auch bei Weißweinen. Und ich habe gesagt, ja gut, das verstehe ich halt, das ist einfach eine sehr sinnvolle Inspiration. Und sie hat auch gesagt, sie macht genau einen Rotwein. Das ist natürlich eine Spülerei, weil ihr Hauptbusiness ist halt einfach natürlich Silvana. Aber damit sie sich halt ein bisschen ausprobieren kann und so weiter. Und dann muss das halt schon was Spannendes sein für sie. Und dementsprechend gleich mal eine Amphora gibt es genau und da ist jetzt der Spätburgunder drinnen.
Okay, spannend.
Die logistischen Möglichkeiten dafür, dass sie das jetzt auch mit Silvana probiert, sind noch nicht da. Also da müsst ihr jetzt einfach dann nur mehr Amphoren kaufen und so weiter. Aber das gustet schon so ein bisschen. Mal schauen, ob das noch ein bisschen mehr wird vielleicht. Ich habe die Laura auch gefragt, wie die Leute damals einerseits beim Papa reagiert haben, auf die Anarchie.
Ja.
Wortwörtlich auf die Anarchie.
Der hat damals aber auch schon Anarchie gehasst.
Der Papa hat sehr lange überlegt, wie jetzt dieser Wein denn heißen könnte. Also irgendwie hat er die Leute schon sagen müssen, dass es jetzt was ganz anderes ist, als das, was in die Boxbeutelflaschen im Normalfall drin ist.
Und dass er mal wurscht ist, was sie dazu sagen.
Exakt. Und dann hat er anscheinend im Weingarten so ein bisschen überlegt und auf diese alten, hunzeligen Reben geschaut, die auch im Kordon geschnitten waren, die so ganz so. Ganz, wie schon gesagt, hunzelig, knorpelig waren und hat sich gedacht, Anarchie.
Geil.
Ungefähr so hat es die Laura erzählt. Und der Name ist natürlich geblieben. Muss bleiben. Ist ja gut.
Ja gut. Das darfst du nicht ändern.
Aber spannenderweise hat der Papa anscheinend das ganz gut etablieren können. Das war halt so ein bisschen, ich glaube, er hat nicht viel davon gemacht.
Aber die Leute
haben das schon lustig gefunden.
Ja, andererseits, ich meine, wenn du das als Nebenprojekt hast und dann findest irgendwann einmal so diese Gruppe an Leuten, die genau sowas suchen, die finden das halt dann schon geil, weil vor allem, wenn du da 2007 anfängst damit,
2007.
Da gibt es halt noch nicht viel in diese Richtung. Das heißt, wenn du da einen findest, dem das taugt, dann erzählt der das allen anderen Leuten, die auch noch genau dem suchen.
Schau, ich habe den einen in Franken gefunden, der das macht. Ungefähr so. Also anscheinend hat sie das trotzdem ganz gut etablieren lassen. Grundsätzlich hat sie die Laura halt dann trotzdem über die letzten Jahre hinweg einfach einen komplett neuen Kundenstamm aufbauen müssen. Eh klar, weil halt sich das doch sehr, sehr stark verändert hat, im Gegensatz zu dem, was der Papa vorher gemacht hat. Mittlerweile landen rund 50% der Weine im Ausland. Da natürlich sowas wie Skandinavien, Niederlande, nur ein paar europäische Länder. Nach Kanada kommt auch was. Und der Rest setzt sich zusammen aus 20% deutscher Gastro, 20% deutscher Handel und 10% Endverbraucher nach wie vor.
Naja.
Und das hat mich ein bisschen überrascht, cool, deswegen habe ich nachgefragt. Und die Laura hat gesagt, das will sie eigentlich gar nicht aufgeben. Nein, weil das ist eigentlich ganz cool. Es gibt natürlich keine Öffnungszeiten, mein Gott, sowas machen sie halt nicht, weil sie ist halt nicht vor Ort und das ist halt trotzdem dann schwierig. Aber es gibt die Möglichkeit, sie eine Abholung zu vereinbaren. Das sind im Normalfall dann Mama oder Papa. Die machen das aber sehr gerne.
Aha,
die
zeigen okay, ganz ja, gerne. Ich sag gescheit, ja.
Genau. Die zeigen ganz gerne die Weine von der Tochter her natürlich und verkaufen die natürlich auch dann vor Ort oder richten halt die Kisten zusammen. Und wenn sie das abholen will, dann geht das sehr gerne. Außerdem gibt es noch einen Online-Shop. Auch in Zukunft will die Laura auf jeden Fall ihre Weingärten in Iphofen behalten. Das Aufhören und nur in Durbach, da bei Matthias mitmachen, das interessiert sie nicht.
Ja, dafür ja. Zu eigenständig und zu
dafür
viel
zu
Ideen.
Eigenständig, ganz genau. Dafür ja. Auch zu sehr Silvana ist ihrs. Es ist einfach so. Ja. Also diese Rebsorte, das hat es, glaube ich, schon sehr, sehr früh einfach als absolut ihres akzeptiert. Gerade wenn du A-Rebsorten so vorrangig im Betrieb hast, ist es, glaube ich, dann sehr, sehr schwer, sowas komplett aufzugeben, weil ja, es so klar. Wichtig ist.
Klar, wenn das immer so wichtig war.
Ja. Aktuell ist das Pendeln und die Unterstützung von der Family ein recht gangbarer Weg. Für weiter in die Zukunft kann man halt überlegen, und das habe ich damals auch schon in der Folge über den Matthias Wörner berichtet, ob man nicht die Trauben vielleicht zur Verarbeitung nach Baden bringt. Wie schon gesagt, es gibt aktuell Weingut, eine Verarbeitungsstelle in Iphofen, die ja nicht jetzt in irgendeiner Form begrenzt ist oder sowas in der Richtung. Also das funktioniert schon gut, das ist genau auf die 5 Hektar ausgelegt, das passt schon. Die Frage ist halt, ob es für immer und ewig dieses Pendeln machen will und ob vielleicht die Trauben pendeln müssen in einem Kühlwagen.
Ja.
2,5 Stunden geht, 3 Stunden wahrscheinlich, wenn du dann tatsächlich Trauben in einem Kühlwagen mitführen musst. Es ist halt nicht das Allerbeste.
Das Geilste ist nicht, ja.
Genau, ich glaube, deswegen passiert es. Es geht natürlich, es sind nicht 5, 6, 7, 8 Stunden. Aber ich glaube, alleine das Arbeiten dort und das Verarbeiten dort ist halt schon etwas, was ihr wichtig ist. Und ich glaube, deswegen ist es aktuell noch etwas für weiter weg in der Zukunft quasi.
Ja, das ist eine ganz schwierige Entscheidung, finde ich.
Ja.
Auch was das ganze Ambiente betrifft. Du hast die Trauben dort, willst das eigentlich ja, du redest die ganze Zeit von Terroir und dann führst die Trauben da 3 Stunden weiter weg und dann arbeitest du dort weiter.
Ja.
Ist auch ganz schwierig, finde ich.
Deswegen glaube ich.
Dann das ganze Thema Köller, Flora, wie schaut es da aus? Was ist mit den ganzen Hefestämmen, bla bla bla. Also das ist ja auch insgesamt ein komplexes Thema.
So ist es.
Was ich noch nicht rausgehört habe, sie verarbeitet jetzt alle 5 Hektar quasi.
Ja, genau. Okay. Exakt. Seitdem es offiziell übernommen hat, 2021. Ja. Ich glaube, davor ist es schon mehr geworden. Auf jeden Fall seit 2021 ist halt ihr Name auf absolut allem, inklusive Dokumente und so weiter, da sowieso alle 5 Hektar bei ihr. Genau. Ja, flächentechnisch ist für sie in dieser Konstellation die 5 Hektar eh das absolute Maximum. Mehr geht da nicht.
Ja, das macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, wenn du nicht einmal weißt, wie du in der längerfristigen Zukunft das dann machen willst, wenn du da jetzt sagst, ja, ich kaufe da jetzt noch Flächen dazu oder sonst was und erweitert das da. Es wird immer nur komplizierter. Dann muss ich halt nicht nur 5 Hektar Rebmaterial da umbringen, sondern muss ich halt dann 10 Hektar da umbringen. Es wird nicht besser.
Ja, so ist es. Deswegen sind es jetzt einmal die 5 Hektar, die bereits bestehen. Ja, und ansonsten, was sie sich schon so ein bisschen wünscht für die Zukunft, ist dieses Thema, die Weinen ein bisschen mehr Zeit geben. Das ist aber wieder so ein bisschen ein Platzthema natürlich. Also, wie schon gesagt, die Verarbeitung in dem Keller mit die 5 Hektar, das passt schon. Wenn du halt diesen Jahresrhythmus hast. Wenn du dann 1,5 bis 2 Jahresrhythmus willst, wird es schon wieder schwierig, auch mit dem Thema Flaschenlager und so weiter. Beziehungsweise brauchst du dann halt eine Nummer mehr Gebinde. Das heißt, das ist also ein bisschen ein finanzielles Investitionsthema. Aber an dem arbeitet sie jetzt so ein bisschen. Also das ist jetzt schon so ein bisschen der Wunsch. Ja, und ansonsten ganz großflächig gesprochen ist natürlich auch die Wasserknappheit in Franken ein Thema, das in Zukunft einfach immer spürbarer werden wird. Wir haben ja vorher gerade darüber diskutiert, dass es ohnehin relativ trocken ist. Sie hat gesagt, sie ist halt sehr froh, dass sie teils alte Reben hat und arbeitet halt sehr, sehr hart daran, dass die erhält. Das ist ganz essentiell für sie. Und ansonsten, ja, ich bin immer sicher, sie hat da Einfälle und Möglichkeiten um sie da weiter vorzuarbeiten, auch in diesen Themenbereichen, die nicht ganz einfach sind. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie sich das Franken-Thema und das Silvaner-Thema niemals nehmen lässt.
Ja, das klingt schon so. Außerdem, wenn ich mir denke, die hat alle möglichen Ausbildungen gemacht, die scheint sehr viel zu interessieren.
Profi.
Die wird auch Lösungen finden, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Ich bin auch sehr sicher. Na gut, damit bin ich am Ende meiner Folge über eine Winzerin angelangt, die sich wirklich voll und ganz dem Silvaner gewidmet hat und die sich durch ein paar 280 Kilometer Distanz zu ihren Weingärten auf keinen Fall aufhalten lässt.
Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Eine sehr, sehr schöne Folge, sehr, sehr spannend und einfach schön Silvaner in dieser sehr puren und klaren Form zu sehen, trotzdem in diesem Naturwein-Kontext, aber trotzdem klar erkennbar. Ne? Das ist immer so dieses Naturwein, bla bla, das ist, hat ja überhaupt keine Herkunft und was weiß ich, Bullshit. Ne? Wie viel klarer kannst du Herkunft rüberbringen als wie mit dem Wein? Ne? Also Rebsorte sofort klar, das Terroir, der Boden sofort klar. Also,
find auch.
Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Richtig cool und sehr, sehr spannend, was die Laura da so vorhat. Und sind natürlich gespannt, wie es da auch weitergeht. Das ist ja auch ein Projekt, ich meine, die hat 2017 angefangen.
Ja, mit den allerersten Sachen, genau.
Ja, und dann 21 wirklich voll übernommen. Das heißt, das ist ja trotzdem noch ein sehr, sehr junges Projekt.
Yes.
Ne? Also das klingt schon alles sehr, sehr richtig, auch von dem ganzen Aufbau, wo sie überall war, was sie alles gemacht hat.
Mm.
Und wenn das jetzt noch ein bisschen mehr Zeit in der Flasche kriegt, hat schon viel Potenzial,
ja,
glaube ich.
Ja, finde ich auch.
Richtig cool. Vielen Dank. Dann danken wir euch natürlich auch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die wie immer gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Ihr könnt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts folgen. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort dann auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.